Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 70 und 71 der 17. Sure, der Sure Esra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die Erinnerung und Mahnung zugleich sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir achteten die Menschen, trugen sie über Land und Meere, versorgten sie mit guten Dingen zu ihrem Leben und zeichneten sie vor vielen Geschöpfen aus. Gedenket jenen Tages, da wir Gruppe für Gruppe mit ihren Führern herbeirufen werden. Diejenigen, denen ihr Lebenszeugnis in die rechte Hand gegeben wird, werden dies froh und erleichtert lesen. Nicht ein Jota Unrecht werden sie erleiden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 8. November 2020, gleich dem 18. Oban 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung »Wir und unsere Hörer«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani rät angehende US-Administratorin, vergangene US-Fehler auszugleichen. Irans Außenminister trifft frisch vereidigten Präsidenten in Bolivien. Iran und Deutschland besorgt über Ausbreitung von Unsicherheit in Afghanistan. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani rät angehende US-Administratorin, vergangene US-Fehler auszugleichen. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat der neuen US-Regierung geraten, die Fehler seines Vorgängers auszugleichen und Washington zu seinen internationalen Verpflichtungen zurückzubringen. Für die nächste US-Regierung hat sich jetzt die Gelegenheit ergeben, die Fehler der Vergangenheit auszugleichen und unter Einhaltung internationaler Grundsätze wieder zu ihrem Engagement für internationale Verpflichtungen zurückzukehren, sagte Rouhani am Sonntag auf einer Sitzung des Stabes der Regierung für wirtschaftliche Koordination. Er erinnerte daran, dass Iran seinen internationalen Verpflichtungen im Gegenzug zu ähnlichen verantwortungsbewussten Maßnahmen anderer internationaler Akteure stets treu geblieben sei. Die Islamische Republik betrachtet die konstruktive Interaktion mit der Welt als ihre Strategie, fügte er hinzu. Die Äußerungen kamen einen Tag, nachdem der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden das 270-Wahlstimmen-Limit überschritten hatte, die er brauchte, um Präsident Donald Trump zu verdrängen. Rouhani erinnerte unterdessen daran, wie die iranische Nation angesichts des von der Trump-Regierung auferlegten Wirtschaftskrieges als Sieger hervorging und damit bewies, dass die US-Politik des Maximaldrucks zum Scheitern verurteilt war. Irans Außenminister trifft frisch vereidigten Präsidenten in Bolivien. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, der sich derweil in Bolivien aufhält, ist mit dem Präsidenten des Landes zusammengekommen. Bei dem Treffen mit dem gewählten bolivianischen Präsidenten Luis Arce und seinem Stellvertreter David Choquehuanca wünschte der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif ihnen und den Menschen in Bolivien das Beste. Zarif und Arce diskutierten auch politische und wirtschaftliche Beziehungen sowie Möglichkeiten eines Ausbaus dieser Beziehungen. Der iranische Außenminister traf am Samstagabend in La Paz ein, um an der Amtseinführung des bolivianischen Präsidenten teilzunehmen und den Parlamentspräsidenten zu treffen. Es ist außergewöhnlich zu sehen, wie erfreut das bolivianische Volk ist, die Wiederherstellung seiner Freiheit und Demokratie zu feiern, twitterte Zarif nach einer Reise nach Bolivien. Zuvor besuchte der Außenminister der Islamischen Republik Venezuela und Kuba. Iran und Deutschland besorgt über Ausbreitung von Unsicherheit in Afghanistan. die Sonderbeauftragten der Außenminister der Islamischen Republik Iran und Deutschlands für Afghanistan haben ihre Besorgnis über die Ausbreitung der Unsicherheit im Land zum Ausdruck gebracht. Mohammad Ibrahim Tahirian, Sonderbeauftragter des iranischen Außenministers für Afghanistan, traf sich am Samstagnachmittag in Teheran mit seinem deutschen Amtskollegen Markus Putzel, um die neuesten Entwicklungen in Afghanistan und die Möglichkeiten des Ausbaus der Zusammenarbeit in diesem Bereich auszuloten. Tahirian und Putzel äußerten sich besorgt über die Ausbreitung der Unsicherheit in Afghanistan und betonten die Notwendigkeit, durch Verhandlungen in diesem Land eine politische Lösung zu erzielen. Zwei bzw. drei Angreifer hatten am vergangenen Montag während einer Abschlussfeier der Universitätsgelände in Kabul gestürmt und das Feuer eröffnet. Dabei wurden 22 Studentinnen und Studenten getötet und 40 weitere verletzt. Die Polizei erschoss die Täter nach einem mehrstündigen Feuergefecht. Die Bewaffneten hatten den Angaben zufolge am Morgen den Campus gestürmt und sich 6 Stunden lang ein Feuergefecht mit afghanischen Eliteeinheiten geliefert. An der Hochschule fand zum Zeitpunkt des Angriffs eine afghanisch-iranische Buchmesse statt, berichteten Medien. Aserbaidschan behauptet Eroberung von Karabachs zweitgrößter Stadt, Armenien bestreitet. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat die Eroberung von Schuscha angekündigt, der zweitgrößten Stadt in dem umstrittenen Berg Karabach, aber armenische Stammesmänner bestritten, dass die Stadt beschlagnahmt worden sei. Die Ankündigung der Übernahme der mehrheitlich aserbaidschanischen Stadt erfolgte Berichten zufolge nach heftigen Kämpfen zwischen aserbaidschanischen und armenischen Streitkräften in der umstrittenen Region. Die aserbaidschanischen Bürger gingen in der Hauptstadt Baku auf die Straße, schwenkten Fahnen und skandierten Parolen. Das armenische Verteidigungsministerium bestritt, dass die Stadt erobert worden sei und sagte, dass die schweren Kämpfe fortgesetzt würden. Trotz schwerer Zerstörung hält die Festungsstadt den Schlägen des Feindes stand, sagte der Bergkarabach-Rettungsdienst. Ein armenischer Armeesprecher Atsun Ovanisian schrieb auf Facebook, dass es in Shusha keinen Verlust und keinen Rückzug gegeben habe. In einer ähnlichen Erklärung sagte die Verteidigungsarmee vom Bergkarabach, mehrere Versuche der aserbaidschanischen Streitkräfte, die Stadt einzunehmen, seien gescheitert. Die strategische Stadt Shusha mit aserbaidschanischer Mehrheit könnte als Basis für einen zweiten Angriff auf die größte Stadt des Streifens, Stepanakert, dienen. Ansarullah. Saudisches Beharren auf Jemenkrieg ist ebenso zwecklos wie Trumps Machtdemonstration. Ein hochrangiger jemenitischer Beamter hat Saudi-Arabien gewarnt, dass sein Bestehen auf der Fortsetzung der militärischen Aggression gegen seinen südlichen Nachbarn keine Ergebnisse bringen wird. Genau wie die vergebliche Machtdemonstration von US-Präsident Donald Trump bei den Wahlen 2020. Mohammed Ali al-Houthi, Vorsitzender des obersten Revolutionskomitees des Jemen, machte die Bemerkungen in einem Beitrag auf seinem Twitter-Account am Sonntag, einen Tag nachdem Joe Biden Trump besiegt hatte, um der 46. Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Houthi sagte, Interaktion mit dem Jemen durch die Aufhebung der saudischen Belagerung und Beendigung des Krieges sei das Tor zu wirklichem Frieden, was Sana'a seit Beginn der Aggression immer betont hat. Saudi-Arabien startete im März 2015 in Zusammenarbeit mit einer Reihe seiner verbündeten Staaten und mit Waffenunterstützung der USA und mehrerer westlicher Länder eine verheerende militärische Aggression gegen den Jemen. Am Samstag sagte der Twitter-Aktivist und saudische Whistleblower Mujtahid voraus, dass unter Biden der Verkauf amerikanischer Waffen an Saudi-Arabien, die im blutigen Krieg gegen den Jemen eingesetzt werden, aufhören würde. Außerdem twitterte der US-Vertreter Rouhana, wir werden die Finanzierung des Saudi-Krieges im Jemen einstellen. Bundesaußenminister Maas kritisiert Trumps Wahlverhalten. Der deutsche Außenminister hat die Leistung von Donald Trump während seiner Amtszeit kritisiert und erklärt, Trump weiß, dass es jetzt an der Zeit ist, zu gehen. Nach dem Sieg des Kandidaten der Demokratischen Partei, Joe Biden, äußerte sich Heiko Maas kritisch zum Verhalten des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump gegenüber dem Wahlausgang und sagte, die Leistung des derzeitigen US-Präsidenten Donald Trump auf internationaler Ebene hat uns große Probleme bereitet. Trump weiß, dass es Zeit ist, zu gehen, sagte er. Allgemein äußerte Maas die Hoffnung auf bessere Beziehungen zum langjährigen Partner USA. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal, erklärte der Bundesaußenminister. Deutschlands Bundesaußenminister wies darauf hin, dass Trump die Niederlage ablehnen und die Macht nicht friedlich übergeben könne. und erklärte, die Wiederherstellung der Einheit des amerikanischen Volkes habe jetzt Priorität. Am Samstagabend berichteten US-Medien wie CNN, Fox News, CBS, The Associated Press und The New York Times, dass Biden 290 Stimmen der Wahlleute und somit das Präsidentschaftsrennen gewonnen habe. Amtsinhaber Trump erkannte den Sieg seines Kontrahenten jedoch nicht an. Fakt ist, die Wahl ist noch lange nicht vorbei, erklärte Trump. Biden stelle sich fälschlicherweise als Sieger dar und werde dabei von seinen Medienverbündeten unterstützt. Besorgnis in den USA wächst, da Trump sich weigert, Niederlage einzuräumen. Mit der Weigerung von US-Präsident Donald Trump, den Sieg von Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu akzeptieren, wächst die Sorge, dass er das US-Militär in seinen politischen Kampf mit einbeziehen könnte. Das Pentagon hat es geschafft, das zu tun, was sie diese Woche tun wollten, nämlich sich aus den Nachrichten herauszuhalten, sagte Peter Fever, ein Experte für zivil-militärische Beziehungen an der Duke University, wie von The Hill zitiert. Natürlich müssen noch einige Kapitel geschrieben werden. Trump hat sich geschworen, den politischen Kampf zu verlängern, als es dem demokratischen Kandidaten gelang, genügend Stimmen zu erhalten, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Hoffentlich gibt es keine solche Mobilisierung, politische Gewalt oder derartige Spannungen aufgrund dessen, was Trump gesagt hat. Aber ich denke, es ist eine Möglichkeit, über die die Pentagon-Führer sicher nachgedacht haben, sagte Risa Brooks, Professorin für Politikwissenschaft an der Marquette University. Reaktionen der Europäer auf die US-Wahl. Die Bekanntgabe des Sieges des demokratischen Kandidaten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen hat in den europäischen Hauptstädten große Reaktionen ausgelöst. Der EU-Außenpolitiker Joseph Borrell bezeichnete den Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 als einen guten Tag für Europa und die Vereinigten Staaten. Der Vorsitzende der größten politischen Partei im Europäischen Parlament, Donald Tusk, bezeichnete Donald Trumps Niederlage bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 als ein Ende des Aufstiegs, des Populismus und der rechtsextremen Ideen. Der Präsident des Europarates, Charles Michel, gratulierte dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu seinem Sieg und erklärte sich bereit, die transatlantische Zusammenarbeit auszubauen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nannte in einer auf der EU-Webseite veröffentlichten Erklärung die EU und die Vereinigten Staaten zwei Freunde und Verbündete, deren Zusammenarbeit auf Geschichte und gemeinsamen Werten beruht. Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Joe Biden zu seinem Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen und erklärte, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten des Atlantiks sei der einzige Weg, um die gegenwärtigen großen Herausforderungen zu bewältigen. Bundestagspräsident Schäuble rief die US-Republikaner auf, dafür zu sorgen, dass Präsident Trump seine Wahlniederlage akzeptiert. Der britische Premierminister Boris Johnson und der französische Präsident Emmanuel Macron gratulierten Joe Biden ebenfalls zu seinem Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen und kündigten die Bereitschaft ihres Landes zur Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung an. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 13 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 14 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandarabas 26 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die US-Präsidentschaftswahl 2020 zeigt die ehemalige Weltführungsmacht und selbsternannte globale Lehrmeisterin in Fach Demokratie in einem traurigen Zustand. Der deutsche Außenminister Heiko Maas erklärte, ein so uneiniges Land wie die USA könne nicht mehr Weltführungsmacht sein. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Neuen Mitte, schildert Lage, erschreckende Hintergründe und die ebenfalls nicht rosige Zukunft der uneinigen Staaten von Amerika. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, vielen Dank. Herr Hostel, auch 4 Tage nach der US-Wahl gibt es noch keinen Sieger. Es ist nach wie vor möglich, dass der Kandidat der Demokratischen Partei noch die Mehrheit gewinnt. Allerdings wird sich das noch hinziehen, weil Stimmen, die per Brief eingegangen sind, erst, wie man hört, am heutigen Tag ausgezählt werden. Aber gerade hier spricht der amtierende Präsident von Wahlmanipulation. Belege dafür legt er aber bislang nicht vor. Was meinen Sie dazu?
Die Situation ist einigermaßen verfahren und es sind auch merkwürdige Dinge im Gange, kann man nicht anders sagen. Ich sitze hier vor der schon in unserem letzten Gespräch häufiger zitierten Karte über die einzelnen US-Bundesstaaten, wie sie auf der Frontseite der New York Times seit Tagen abgedruckt wird, genauer gesagt seit dem 3. November oder im Internet gezeigt. Und da sind weiterhin tatsächlich 6 Staaten ohne wesentlichen Zählfortschritt und ohne Ergebnis offiziell. Und das ist Pennsylvania, North Carolina, Georgia im Osten und im Westen, Nevada und Arizona und tatsächlich im hohen Norden Alaska. 6 Staaten und da geht nichts weiter. Offensichtlich hat man hier sich entschlossen, aus politischen Gründen in der demokratischen Führung und in der, wie soll man sagen, Wahlzählungsoffice auf keinen Fall Ergebnisse zu verkünden, weil man dann tatsächlich mit einem Sturm der Entrüstung rechnet. Und man möchte jetzt vielleicht nicht Öl ins Feuer gießen. Dies hier ist jedenfalls eine sehr krasse Geschichte mit erheblichen Beeinträchtigungen. Ich lese also in der New York Times von gestern, dass es tatsächlich 12 Gerichtsverfahren gibt und die betreffen Nevada, Pennsylvania, Michigan und Georgia. Aber tatsächlich gibt es auch Unregelmäßigkeiten in Wisconsin und es gibt auch andere Dinge. Und nur die Trump-Truppe weiß genau, warum sie so zurückhaltend vor Gericht vorgeht. Trump hat öfter gesagt, das müsse vor dem Supreme Court. Und ich will einmal die wichtigen Klagepunkte nennen. Tatsächlich war es ja schon vor der Wahl, weit vorher, Wochen vorher, als die Diskussionen liefen, schon als die erste eine TV-Diskussion lief mit Joe Biden, öffentlich, und die beiden auf der Bühne, hat Donald Trump gesagt, dass massenhaft in Mülleimern, auf Müllhalden, sogar in amerikanischen Flüssen Briefwahlunterlagen gefunden wurden. Und es wurden auch wohl 3 Wahlzettel mit dem Namen Donald Trump gefunden. Das ist mal die Sache zur Briefwahl. Jetzt neu, der jüngste Tweet von Donald Trump ist eben, dass er fragt, wo sind eigentlich die Stimmen der Militärangehörigen im Bundesstaat Georgia? Der ist ein besonders krasser Fall, weil hier Donald Trump auch eine sichere Führung hatte und ganz leichthin hat nun Joe Biden übernommen. Ja? Die demokratische Seite, sehr schön vertreten durch die New York Times, schreibt, das liege an den spät eingegangenen und eine schwierig zu zählenden Briefwahlstimmen. Die müssten eben nach und nach ausgezählt werden. Und das könne eben dauern. Und dann gibt es auch noch so Stimmen, die man in Abwesenheit von den USA vielleicht abgeben kann, Absentee Ballots. Und auch da scheint es Probleme zu geben. Aber ich sehe auch Schwierigkeiten in der Durchführung. Ich muss sagen, es ist ja nun bekannt, ich bin nicht der engste Freund und Liebhaber der Trump-Politik. Aber wenn er sich beklagt, das ist auch Gegenstand eines juristischen Verfahrens, dass also republikanische Wahlbeobachter nicht zu allen Zeiten zugelassen waren in den Wahllokalen und mussten erst per Gerichtsverfahren wieder reingedrückt werden, dann ist es natürlich unmöglich, die Wahl anzuerkennen. Und dann müssten eben Stimmen neu ausgezählt werden. Auch das ist keine Frage, denn Wahlbeobachtung ist einfach ein Grundrecht. Das muss auf jeden Fall befolgt werden, sonst gibt es generell Misstrauen gegen die Wahl. Und dann haben wir in anderen Wahllokalen gesehen, dass die Besatzungen ihre Fenster verklebt haben, von innen mit Papier, damit man nicht durchschauen kann. Auch das sind Dinge, die finde ich vollkommen unglaublich für ein Land, das immer der ganzen Welt beibringen wollte, wie Demokratie geht. Und diese Vorfälle, eine sehr mächtige und nebenbei gesagt äußerst prozionistische Senator Lindsey Graham hat sich auch geäußert, dass er einem bestimmten Bundesstaat Pennsylvania nicht traut. Und solche Dinge kommen davor. Also der Riss geht tief. Das ist nicht bloß Trump, der da was äußert. Und wenn wir diese ganzen Dinge betrachten und schauen, dass ja gleichzeitig Trump inzwischen regelrecht zensiert wird. Er hat also vorgestern Abend seine letzte Ansprache gehalten zur Hauptnachrichtenzeit abends und hat einen Sender, MSNBC, gar nicht erst mit übertragen. Das ist sonst Ehrensache, auch bei Privatsendern, dass wenn da der gewählte Repräsentant des Staates, der Oberste, sich äußert mit einer Rede, mit einem kurzen Statement an die Nation, dass die das auch übertragen. So, dann gibt es zwei weitere Sender, nämlich Fox News und CNN, die waren die ganze Zeit dabei, aber drei Sender, die zusammen noch wichtiger sind, deutlich wichtiger auch, nämlich ABC, CBS und NBC, haben den Präsidenten nicht einmal ausreden lassen und haben sofort durch ihre Redakteure gegen seine Angaben reden lassen. Jetzt kann man ja über die Angaben streiten. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist nebenbei normal in einer Demokratie. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man den möglichen Gegner, wenn man dann sagt, dass diese vier Sender, die ich genannt habe, Gegner des Präsidenten sind, dann lässt man den Gegner ausreden und hat dann ja alle Sendezeit der Welt, den, wie soll man sagen, in Trümmer zu schießen. Aber das ist hier ein seltsames Verfahren. Und dann kommt die Firma Twitter. Und man weiß ja, dass der amerikanische Präsident ungefähr, wie soll man sagen, der größte Geldbeschaffer und Börsenwertbeschaffer der Firma Twitter ist in der Geschichte des Unternehmens. Und dass er sehr viel tatsächlich mit seinen Tweets bewegt hat. Und wir wissen, nicht alle von denen waren besonders glücklich. Aber was macht Twitter inzwischen? Ich sehe in meinem Twitter-Account, wenn ich da auf den Account von The Real Donald Trump gucke oder Real Donald Trump, dann sehe ich da so 8 oder 10 Mal, dass die Firma Twitter den Trump zensiert, indem sie da einen Sticker auf seinen Tweet macht und sagt, die hier gegebenen Tatsachen sind nicht akkurat. Und dann muss man da extra draufklicken, dann erscheint das in einem Sonderfenster, dieser Tweet, und dann darf man den auch lesen. Das ist ja spannend, man darf ihn immerhin noch lesen, aber man wird schon gleich vorher gebrieft von der Firma Twitter, dass das nicht okay ist, was Trump da sagt. Das ist Demokratie in den Vereinigten Staaten heute, und das nenne ich eine Staatskrise.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge unserer Reihe Wir und unsere Hörer. Weiterhin guten Empfang. Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns, liebe Hörerfreunde, und die Ereignisse sind zum Großteil ja alles andere als erfreulich, wie der Verlauf der US-Präsidentschaftswahl, der Terroranschlag in Wien und die Verschlimmerung der Corona-Pandemie unter anderem in Iran und Deutschland gezeigt haben. Bis zum Redaktionsschluss der Hörerpostsendung stand das endgültige Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl noch nicht fest, Sicher dürfen wir weiter gespannt sein, wie es im US-Wahlkrimi weitergeht, dessen Ausgang ja für die ganze Welt sehr entscheidend ist. Im Zuge der heutigen Sendung kommen wir noch auf die genannten Ereignisse zurück. Und damit erst einmal herzlich willkommen zum Treffen rund um die Hörerpost. Um es gleich zu Beginn aufs Tablett zu bringen, an Hörerpost haben wir nicht viel zu bieten. Die Ursachen dafür sind sicher vielfältig. Unter anderem liegt es daran, dass wir schon bald ein Jahr keine QSL-Karten mehr rausgeschickt haben, was zunächst an unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Mangel gelegen hat, danach aber durch die immer noch wütende Corona-Pandemie verursacht wurde. Aktuell kommt auch noch die eher schlecht brauchbare neue Kurzwellenfrequenz 5940 kHz hinzu. Die trotz allem eingegangenen Empfangsberichte bezeugen das mehr oder weniger. Bei unserem Stammhörer Heinz-Günther Hessenbruch ist die neue Frequenz auf jeden Fall nicht brauchbar. Seinen Oktoberberichten Empfänger Internet fügte er folgende Zeilen hinzu. Guten Tag, werte Damen und Herren von IRIB. Hier meine Aufzeichnungen für den Monat Oktober 2020. Habe auch in diesem Monat immer wieder versucht, Sie über Kurzwelle zu empfangen. Einen brauchbaren Empfang konnte ich leider nicht bescheinigen. Selbst die neue Winterfrequenz lässt keinen positiven Bescheid zu. Aber ich bin noch dabei und probiere mit verschiedenen Empfängern, Antennen und Standorten innerhalb des Hauses aus. Da muss doch was zu machen sein. Allerdings berichten Hobbyfreunde hier in Nordrhein-Westfalen über ähnliche Erfahrungen. Die guten Simpo-Werte verschiedener Hobbyfreunde verunsichern sehr. Schade, dass es in der neuen Sendeperiode wieder nicht klappt mit der Kurzwelle bei Herrn Hessenbruch. Schön, dass er unserem Sender trotzdem treu bleibt. Vielen Dank. Letztens hatten wir Herrn Hessenbruch hier einige Informationen zu seiner Frage über die Unterschiede bei den Koranübersetzungen gegeben. Dazu schrieb er jetzt in seiner Mail noch: Ja, die Koranübersetzungen sind sicher schon in einigen Fällen subjektiv und vom Zeitgeist geprägt. Das ist aber mit der Bibel und den anderen heiligen Büchern genauso. Ich meine, dass es auch ohne Bücher und Schriften geht, dass jeder, der Gott sucht, auch Gott finden wird. Gott braucht keine Religion. Dies ist aber nur meine persönliche Meinung und Erfahrung. Jeder soll und kann so seinen Glauben praktizieren, wie er es mit gutem Gewissen vereinbaren kann. Freue mich auf Ihre Resonanz, vielleicht auch Post. Auf jeden Fall alles Gute, bleiben Sie gesund. Heinz-Günther Hessenbruch. Gott braucht keine Religion, ist die Meinung von Herrn Hessenbruch, womit er sicher recht hat. Aber die meisten Menschen brauchen eine Religion. Religionen sind entstanden, zumindest die abrahamitisch-monotheistischen Religionen, indem Gott den Menschen Propheten geschickt hat, die ihnen, den Menschen, die Gesetze Gottes näher bringen, erklären und versuchen, sie auf den von Gott vorgegebenen rechten Weg zu leiten. Aber man kann ja über alles geteilter Meinung sein. Machen wir weiter mit den Zuschriften. Auch Bernd Seiser hat einen weiteren Einblick in die bei ihm herrschenden Empfangsbedingungen gegeben. Er schrieb: Am Sonntag, den 25.10., hatte ich guten Empfang auf der 5940 kHz. Am Montag, dem 26.10., konnte ich dort keinen Ton hören. Nur bei Michael Betzke von WWDXC war die Sendung vom Montag hörbar. Auch der IRIB-Internetstream für Internetradio und Internetseite funktioniert weiterhin nicht. Warum wird dann niemand mit einer Reparatur beauftragt? Davon sind ja nicht nur die deutschsprachigen Sendungen betroffen, sondern auch weitere Sprachen. Wäre bestimmt doch auch für andere hilfreich, wenn der Internetstream repariert werden könnte und mit PC und Internetradio wieder hörbar würde. In den letzten Tagen war zwar nicht alles auf 5940 kHz deutlich zu verstehen, aber ich konnte erkennen, dass IRIB gesendet hat. Der Ausfall auf Kurzwelle war wohl nur am 26. Oktober, aber mit dem Internetradio ist weiterhin nicht zu hören. Würde es dann noch die 7.23 Uhr UTC-Wiederholung am nächsten Tag geben, wenn übertragen würde, oder wurde die Wiederholung im Internet eingestellt? Herzliche Grüße, Bernd. Leid, lieber Herr Seiser, dass Sie so schlechte Empfangsbedingungen haben, aber bezüglich des Internetempfangs haben sich keine anderen Hörerfreunde gemeldet. Bei Stammhörer Hessenbruch haben wir uns auch erkundigt, weil er ja quasi immer über Internet hört, aber auch er berichtete nichts von einem Ausfall. Der Bericht über die Empfangssituation von Dieter Leupold in Leipzig ist auch negativ. Guten Abend, deutsche Redaktion von IRIB. Auch heute Abend, Sonntag, den 1.11.2020, war auf der 5940 kHz überhaupt kein Signal aufzunehmen. Mit gewissen Kiwi-SDR-Empfängern habe ich es probiert. Da war es etwas besser, je nach Region. Ob ein Frequenzwechsel es besser bringt, ist schwer zu sagen, da es ja in den Wintermonaten eine technisch andere Kurzwellenausbreitung gibt als im Sommer. Schade, Herr Leupold, danke, wenn Sie noch weiter beobachten. Wir danken auch für die Bilder von Ihrem Nachmittagsausflug ins 17 Kilometer westlich von Leipzig gelegene Lützen, wo der Schwedenkönig Gustav II. Adolf in der Schlacht bei Lützen im Jahr 1632 das Leben verlor. Die Schlacht bei Lützen war übrigens eine der Hauptschlachten des Dreißigjährigen Krieges, wo die Truppen des Schwedenkönigs den kaiserlichen Truppen von Albrecht von Wallenstein gegenüberstanden. Diese Ereignisse sind nun schon nahezu 400 Jahre Geschichte. Herr Leupold hat das Denkmal des Schwedenkönigs in Lützen besucht und einen nahegelegenen Tierpark. Auf dem ehemaligen Schlachtfeld wachsen heute landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Es wäre schön, wenn alle Schlachtfelder in der Welt, auf denen heute weiterhin Menschen getötet werden, zu landwirtschaftlichen Nutzfeldern würden. Heute, nicht erst nach vielen, vielen Jahren. Unsere Hörerfreundin Martina Pohl meldete sich mit folgenden Zeilen zur Empfangssituation. Meine Empfangsbeobachtungen für den 28. bis 30. Oktober auf 5940 kHz liegen bei SIMPO 3 bis 4. Die Stimmen der Moderatorin sind meistens einigermaßen gut verständlich, obwohl Störungen wie Rauschen und Störsignale zu hören sind. Es ist ein permanenter Brummton im Hintergrund. Am Freitag, den 31. Oktober, habe ich nur kurz in die Sendung reingehört. Dabei konnte ich von der Sendung nichts verstehen. Der Empfang war in diesen Minuten schlecht. Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund, Ihre Martina Pohl. Herzlichen Dank, liebe Frau Pohl. Zwei Empfangsberichte für die neue Sendeperiode schickte uns auch Siegbert Gerhard aus Frankfurt. Liebe Freunde von Team vom Funk in Deutsch, der IRIB-Empfang in der B20-Sendeperiode Auf der Kurzwellenfrequenz 5940 kHz ist hier in Frankfurt am Main derzeit leider nur in durchschnittlicher Empfangsqualität möglich. Die Modulation und Lautstärke auf dem Sender sind zu leise geworden. Das war in A20 auf der 7030 kHz viel besser. Hoffen wir also auf einen besseren Empfang in der nahen Zukunft. Vielen Dank für Ihre interessanten, informativen deutschen Programme, die stets aktuell und am Zeitgeschehen sind. Mit großer Freude höre ich sehr gerne die vielfältige und zahlreiche Hörerpost, die IRIB zugeht. Ich wünsche Ihnen Gesundheit in Ihrer Region und einen angenehmen Herbst in Teheran. 73 und bleiben Sie bitte gesund, Ihr Hörer Siegbert Gerhard. Auch Ihnen herzlichen Dank, lieber Herr Gerhard, für die Empfangsberichte vom 25. Oktober und 1. November mit Simpo 3 und 4, sowie für die schönen Dahlienfotos, die Sie in der Orangerie vom Landgrafen Schloss Homburg vor der Höhe fotografiert haben, und die Bilder mit dem schönen Blick aus Ihrem Studiofenster in den bunten herbstlichen Garten. Viel Freude weiterhin an dieser herbstlichen Farbenpracht. Nun kommt unser heutiges Lied Hubschuld. In etwa, es ist gut geworden, was sich auf den Liebesschmerz und das Liebesleid bezieht, das in diesem Lied besungen wird. Gesungen wird dieses Lied von Humayun Shajarian, dem Sohn des vor einem Monat verstorbenen Mohammad Reza Shajarian, der Meister der traditionellen persischen Musik war und über den Sie auf unserer Internetseite viele Informationen unter der Rubrik Beiträge finden können.
زخم عشق
Wir haben nun noch weitere Post für uns. Und zwar sind es die neuesten Empfangsberichte von Paul Gaga in Wien. Er hat uns 8 Berichte bis zum 4. November geschickt mit Simpo 3. Wie es aussieht, ist im Osten Österreichs nicht mehr drin als die 3 nach der Frequenzumstellung. Seine Mail schrieb Herr Gaga am 5. November mit sonnigen Grüßen bei überdurchschnittlich hohen Temperaturen für die Jahreszeit. Am nächsten Tag schickte er uns eine weitere Mail, in der er sich auf den schlimmen Terroranschlag vergangenen Monat bezog. Werte Redaktion, ich habe heute Freitag die 6 verschiedenen Anschlagsorte im 1. Wiener Gemeindebezirk zum Gedenken an die von einem Terroristen getöteten und Verletzten besucht. Ein Opfer stammte auch aus Deutschland. Bei einer Gedenkstätte ist mir eine Tafel mit nachfolgender Inschrift aufgefallen. Zitat: Wenn ein Mensch einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand einen Menschen rettet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit gerettet. Koran, Sure 5, Vers 32. PS, ich hoffe, ich habe das alles richtig zitiert. Danke, Herr Gaga, dass Sie dieses schlimme Ereignis in Ihrer Stadt erwähnt haben. Die Tafel, die Sie gesehen haben, haben bestimmt Muslime aufgestellt, um ein Zeichen zu setzen, dass der wahre Islam nicht mit dem gleichzusetzen ist, was diese Extremisten, die solche schrecklichen Anschläge verüben, im Namen des Islam tun. Sie haben den Abschnitt aus dem Koran, der auf dieser Tafel stand, richtig zitiert. Auf diesen Koranvers kommen wir gleich nochmal zurück, im Zusammenhang mit der nächsten Mail. Die nächste Mail, aus der wir vorlesen wollen, ist von unserem schwedischen Hörer Ulmar Quick. Er schrieb vor kurzem: Die Vereinigten Staaten zeichnen sich wie immer durch Arroganz, starke interne Konflikte und schädliche internationale Politik aus. Aber ich würde mich freuen, wenn ein Land wie der Iran, das im Konflikt mit den Vereinigten Staaten steht, seinen Stolz durch eine höhere Moral in allen Bereichen zeigen würde. Die Todesstrafe ist ein barbarisches Phänomen, das sowohl in den USA als auch im Iran auftritt. Die Ausführung eines Menschen ist ein drastischer Schritt. Fehler können nicht korrigiert werden. Wenn der Iran die Todesstrafe stoppt, wird der moralische Verfall der Vereinigten Staaten umso deutlicher. Ich habe sehr negative Gefühle gegenüber der menschlichen Härte, die die Todesstrafe mit sich bringt. Vielen Dank erst einmal für Ihre Mail, Herr Quick. Sie haben ein sehr schwieriges Thema angesprochen, das aber schon öfter in unserem Hörerkreis zur Sprache gebracht wurde. Zu diesem Thema haben wir schon einmal vor ein paar Jahren eine 2-teilige Sendung gebracht. Einige Stellen daraus wollen wir heute vorlesen. Der Titel der Sendung heißt »In der Wiedervergeltung ist Leben«. In diesem Beitrag werden die Gründe und Aspekte der Wiedervergeltung eines Mordes aus der Sicht des Islams besprochen. Der Islam schenkt der Würde des Menschen und seiner Stellung im Dasein besondere Beachtung und lädt ihn zu einem Leben ein, das im Zeichen des Ein-Gott-Glaubens steht. Diese Gottesreligion hält Konzepte bereit, dank derer jeder Muslim Verantwortung hinsichtlich des Wohls seiner Gesellschaft verspürt. Das Recht auf Leben ist ein elementares Menschenrecht und die anderen müssen dieses Recht achten. Der Heilige Koran stuft das Recht auf Leben so hoch ein, dass die Wiederbelebung eines Menschen mit der Wiederbelebung aller Menschen gleichgestellt wird und der Mord an einem Menschen dem Mord an allen Menschen. Im Vers 32 der Sure 5 steht: Wenn jemand einen Menschen tötet, es sei denn für Mord an einem anderen oder für Gewalttat im Land, so soll es sein, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand einem Menschen das Leben erhält, so soll es sein, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten. Vor dem Islam gab es viele blinde Racheakte. Bei den Arabern in der vorislamischen Zeit war es Brauch, sich für den Mord eines Mitgliedes des eigenen Stammes an allen Mitgliedern des Stammes, dem der Mörder angehört, zu rächen. So kam es manchmal dazu, dass wegen des Mordes an einer Person alle Mitglieder eines anderen Stammes umgebracht wurden. Der Islam hat diese Rachezüge unterbunden, indem er als erstes verlangte, dass eine Angelegenheit vor einen Richter gebracht wird, damit der Täter und das Ausmaß des Verbrechens festgestellt wird und jegliche Bestrafung erst nach dem gerechten Urteil eines Gerichtes erfolgt. Der Islam führte die Regel ein, dass nur der Urheber einer absichtlichen Tötung dafür mit seinem Leben büßen muss, wenn sich herausstellt, dass er schuldig ist. Doch sorgte der Islam auch für eine Milderung, indem er den Angehörigen des Ermordeten gestattete, gegen ein Entschädigungsgeld oder sogar ohne ein solches auf die Vollstreckung des Urteils zu verzichten. Der Islam fordert auch strenge Bedingungen für die Beweisführung bei Mordverdacht. Der Gesetzgeber will also verhüten, dass eine schwere Strafe wie das Todesurteil ohne eindeutige Beweise vollstreckt wird. Gegner der Todesstrafe sagen, dass bei Vollstreckung dieses Urteils außer dem Mordopfer noch eine zweite Person ihr Leben verliert, nämlich der Mörder, während Barmherzigkeit und Menschenliebe den Verzicht auf Hinrichtung des Mörders fordern würden. Dazu ist zu sagen, dass nicht jede Barmherzigkeit angebracht und nicht jedes Mitleidsgefühl eine Tugend ist. In Wahrheit ist es sogar ein Unrecht an den unschuldigen und rechtschaffenen Menschen, einen Mörder, der seinem Opfer das Leben geraubt hat, oder Leute, die Übergriffe auf Leben, Eigentum und Ehre anderer Menschen verübt haben, milde zu behandeln. Wenn wir konsequent nur Barmherzigkeit üben wollen, müsste die Bekämpfung eines jeden Verbrechens als unmenschlich gelten. Das aber würde die Gesellschaft aus dem Gefüge und Leben und Eigentum aller Menschen in Gefahr bringen. Der Islam ist die Religion der Vernunft und vernünftiger Gefühle, aber irrationale Emotionen lehnt er ab. In dieser realistischen Religion gilt die Wiedervergeltung als Prinzip, weil ihre Durchführung das Leben der Gesellschaft gewährleistet. Wir hoffen, dass Sie mit diesen kurzen Ausführungen einen besseren Einblick in die islamische Begründung der Todesstrafe bekommen haben. Unserem schwedischen Hörerfreund und allen, die es möchten, werden wir gerne die ausführliche Version dieser Erläuterungen bezüglich der Todesstrafe aus islamischer Sicht zusenden. Damit sind wir am Ende der heutigen Hörerpostsendung angekommen und verabschieden uns wie immer mit einem herzlichen Khuda Hafiz, Gott schütze Sie. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.